Herzlich willkommen bei Business Quest. Ich bin Gesa Heiten und du hörst die Podcast-Reihe mit dem Credo: Ohne Verbindung ist alles nichts. Heute habe ich eine These, die dich vielleicht sogar ärgern wird. Nämlich, wer noch in richtig und falsch sortiert, der sollte meines Erachtens keine Teams führen. Und ich sag dir gleich, ich meine das ernst. Also erstmal, vielleicht fangen wir mal ganz locker an, warum richtig meines Erachtens oft der Anfang vom Ende ist. Also so wie neulich in einem Meeting, da sagt jemand mit der allerbesten Absicht, das ist aber falsch. Und ich habe sofort gemerkt, wie die Luft raus ist bei den Teammitgliedern. Und was passiert denn da eigentlich, wenn jemand sowas unachtsam in den Raum wirft? Eigentlich geht es sofort darum, dass einer gewinnt und viele verlieren. Denn das Denken in richtig und falsch könnte man auch wie so ein altes Möbelstück sehen, das wir in immer noch unsere modernen Räume schleppen. Und es macht irgendwie eng, es macht Angst und es macht auch abhängig von Bewertungen. Anstatt ermutigt zu handeln, fühlen wir uns bewertet und wir denken, ach du meine Güte, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, ich habe gefehlt. Oh wei, und da kennen wir alle aus der Schule, oh, das ist nicht gut, jetzt gibt's gleich Ärger. Und das will man eigentlich im Unternehmen nicht. Ich will kreative Räume, Potenziale entfalten, wie Gerald Hüther sagt. Und das kriege ich nicht hin in Angst. Es wäre also eine viel produktivere Frage, was führt uns näher ans Ziel, was führt uns weiter davon weg? Und der Gedanke stammt eigentlich aus der körperorientierten und achtsamkeitsbasierten Arbeit. Da geht es auch nicht um richtig und falsch, sondern immer darum, führt mich etwas näher zu mir hin, spüre ich mich mehr oder spüre ich mich weniger. Und das ist eine Ethik, die an und für sich auf Verbindung abzielt und nicht auf Urteil, weil Urteil trennt. Da möchte man etwas abscheiden von etwas anderem. Das heißt jetzt nicht, dass ich nicht durchaus erkenne, wenn etwas ein Fehler ist. Aber ich finde, es geht darum, herauszufinden, in welchem Kontext macht das Sinn, Fehler zu benennen und in welchem Kontext eben nicht. Und das heißt auch nicht, dass wir Tür und Tor aufmachen fürs Chaos, so für Anarchie, so nach dem Motto, jetzt sagt keiner mehr, wo es lang geht und dann muss man um sein Leben fürchten, wenn man über den Zebrastreifen möchte, weil da macht nämlich richtig und falsch Sinn. Richtig ist, am Zebrastreifen zu halten, wenn da jemand steht und rübergehen will. Das ist aber sich verhalten nach Regeln. Und die kann man erkennen, die sind niedergeschrieben, da weiß jeder Bescheid, um was es geht. Mir geht es eher darum, in komplexen Räumen macht das nicht wirklich Sinn, über Fehler zu sprechen. Was ist denn jetzt wieder komplex? Also ich werfe ja hier mit Worten um mich. Wenn wir von Komplexität reden, dann reden wir davon, dass das ein Ort ist, ein Momentum ist, eine Begebenheit, wo wir mehrfache Regeln haben. Ich nehme für die Erklärung unheimlich gerne das Kynefin-Modell an die Hand von Dave Snowden. Das möchte ich nicht hier erklären. Ich möchte nicht zum Erklärbär werden. Das kannst du viel lieber googeln. Wichtig ist, dass einfach nicht alles klar und planbar ist. Mit anderen Worten, nicht alles ist linear. Manches ist komplex. Und da hilft es nicht, nach dem richtigen, in Anführungszeichen, Weg zu suchen, sondern alles, was da hilft, ist ausprobieren, Feedback einholen und weitergehen. Das bedeutet, ich muss so ein bisschen spielerisch werden, weil wenn ich mir selber überlege, es gibt nur einen richtigen Weg, dann werde ich jedes Mal enttäuscht. Es gibt den, wie gesagt, im linearen Feld, aber nicht im komplexen Feld. Ich hatte einen Coachie neulich, der hat gesagt, Mensch, Gesa, ich muss eigentlich dann meine ganzen Erwartungen an Menschen loslassen, komplett alles runterschrauben, bis auf ganz, ganz wenig. Und dann habe ich gedacht, nee, das ist auch falsch. Sondern es geht eher darum, wenn ich Erwartungen habe, die in Wünschen zu formulieren und zu sagen, ich wünsche mir von dir das und das, dann hat der andere einen Anhaltspunkt. Wenn ich aber erwarte im komplexen Feld, also in einem ungeordneten Feld, wo wir sozial miteinander sind, wo jeder seine eigenen Regeln hat, dann wird mir das nicht helfen mit richtig und falsch. Ob etwas richtig und falsch ist, hängt nämlich ganz oft von diesem Kontext ab. Und in der klaren Domäne, da gelten halt andere Regeln, Spielregeln, wie im komplexen Raum. Und wenn ich gut führen will, also gute Führung in dem Moment erkennt, nicht, dass ich, weil ich Recht habe, bewegt sich was, sondern weil ich zuhöre, weil ich den anderen wahrnehme, weil ich dessen Absicht vielleicht auch erkenne, weil ich verknüpfe und den Mut habe, es nicht besser zu wissen, sondern vielleicht wirklich dem anderen den Raum zu geben und zu sagen, ja, probier es auf deine Weise und schau, ob du zum richtigen Ziel kommst oder wo du denkst, wo du landen möchtest. Und wie gesagt, wenn ich an einer Maschine arbeite, dann habe ich ein lineares Feld und da gibt es richtig und falsch und da kann ich Wünsche äußern und sagen, hey, hast du es mal so probiert oder hast du es mal so probiert? Wenn ich in einem komplexen Feld arbeite, mit Menschen in sozialen Kontexten, dann gibt es erstmal kein richtig und falsch. Also gerade wenn ich in Teams bin und wenn ich da mit richtig und falsch führe, dann habe ich einen Zollstock in der Hand und ich will versuchen zu messen, wie viel Leistung 2 Meter ist. Es braucht aber in der Führung an und für sich eher einen Kompass. Also etwas, wo ich merke, ah, das führt mich näher zum Ziel hin, wenn er das so macht. Oder führt es mich schon weiter vom Ziel weg? Und dann kann ich immer wieder mit Impulsen ansetzen. Also mit anderen Worten, ein Zollstock misst Dinge, die fest sind, gerade Linien, klare Kanten. Und ein Kompass dagegen hilft sich erstmal in unbekanntem Gelände zu orientieren. Für mich bedeutet Führung eigentlich Kompass statt Zollstock. Tja, und dann gibt's aber noch was zu bedenken, weil gerade im sozialen Feld bewege ich mich ja mit mehreren Personen. Und wenn ich jetzt mal Hannah Arendt zitiere, die sagt, Wahrheit gibt es nur zu zweien. Und das ist eigentlich eine Zumutung als Führungskraft, weil ich weiß doch, wo es lang geht. Dieser eine Coachie von mir sagt immer, ich weiß doch, am Ende habe ich recht. Aber sind wir doch mal ehrlich, ist das wirklich so? Weiß ich es als Führungskraft immer besser? Oder sollte ich nicht eher das als Einladung verstehen und rausfinden, nicht nur in meiner Wahrheit zu verharren, sondern rausfinden, welches Bild, welche Realität wir eigentlich gemeinsam erkennen können? So heißt Zuhören eigentlich, den Kontext vom anderen mitzunehmen. Nicht nur die Worte, sondern tatsächlich das Bild, was derjenige versteht. Und das braucht meines Erachtens wirklich radikales Zuhören. Nicht um nett zu sein, sondern um die Wirklichkeit gemeinsam herzustellen. Und dann können wir auch gemeinsam handeln, als uns nur gegenseitig zu korrigieren. Wie gesagt, im linearen Feld macht das sicherlich Sinn, richtig und falsch. Also wenn ich ein Kabel irgendwo falsch ansetze oder anbringe, dann kann das zu einem Systemausfall führen und das ist in dem Moment richtig und falsch, ne? Also kann ich erkennen. Aber sobald ich mit Menschen arbeite und in Teams bin, nützt mir das nichts. Ich würde gerne auch mal Folgendes mal mit einstreuen. Ich behaupte hier ja einiges. Und vielleicht findest du das Ganze ist, also Gesa, was du da sagst, es ist Kokolores. Also Kokolores aus dem Lateinischen von Colliculare, irgendwas mit leeren Worten, bedeutungsloses Getue. Was soll denn das, Gesa? Und wenn du der Meinung bist oder aber auch wenn du mir zustimmst, würde ich mich total freuen, wenn du dich meldest. Weil wenn man so einen Podcast macht, man spricht ja eigentlich auch ins Leere. Ne? Also ich habe ja keine Ahnung, wie das ankommt. Deshalb, es würde mich total freuen, wenn du den Mut hast, dir die Zeit nimmst, mir daraufhin zu antworten. Das fände ich auf jeden Fall grandios. Aber weiter in meiner Vorstellung. warum ich glaube, dass richtig und falsch für Teams nicht taugt. Wir reden hier ja auch über Fehler. Und ich habe ein wunderbares Buch von Klaus Eidenschink gelesen. Und der sagt dazu, Fehler zeigen das, was in Bewegung ist. Dass jemand gehandelt hat. Also Fehler selber sind eigentlich nicht das Problem. Unser Umgang damit schon. Das heißt, wenn jemand gehandelt hat und er hat eine Grenze berührt, die bei mir ist oder an anderen Teilen, dann ist das kein Versagen, sondern es ist letztlich eine Einladung, da mal genauer hinzuschauen. Und wenn das als Fehler erscheint, dann ist das einfach oft nicht stimmig mit dem Kontext. Das heißt, es passt nicht zur Idee, zur Situation, zum Ziel. Und dann geht's eigentlich nicht darum zu sagen, wer war's, wer hat's verbockt, sondern eher, was zeigt sich denn hier eigentlich? Also wenn etwas immer wieder auftaucht und uns als Fehler erscheint, dann zeigt das eher, wir sind bei einer Abweichung, die es lohnt anzuschauen. Um dann rauszufinden, wie es besser geht. Mit anderen Worten, wie wir es entwickeln können. Und das ist anspruchsvoll. Ich sage nicht, dass das leicht ist, ne? Sondern es ist tatsächlich eine unserer anspruchsvollsten Aufgaben als Führungskräfte. Und es ist aber die einzige Führungshaltung, in der wir tatsächlich Entwicklung erzeugen können. Weil wenn wir genauer schauen, und das finde ich auch wichtig, wenn wir Gerald Hüther mal anschauen, der spricht von Potenzialentfaltung. Und der sagt, hey, wenn Menschen lernen sollen, dann geht das nicht mit Angst. Weil Angst, wenn man so will, macht den präfrontalen Kortex, den wir brauchen zum Lernen, den macht er zu. Wir fallen in tiefere Strukturen unseres Gehirns. Wir gehen auf Angriff. Wir fliehen oder wir erstarren. Aber wir lernen nicht. Wir haben nicht unser kreatives Potenzial zur Verfügung. Wenn ich aber weiß, ich darf sagen, was ich sehe, ich darf ausprobieren, ich darf sogar scheitern, ohne dass ich rausgekickt werde aus dem Team, innerlich, brauche ich nicht in diese Lebensgefahrangst zu geraten, sondern ich kann einfach sagen, oh, okay, na gut, dann probiere ich es anders. Und in Teams, in denen das geht, die wachsen, weil die haben keine Angst. Und in Teams, in denen es um richtig und falsch geht, die verharren oder sie brechen irgendwie auseinander. Beides sind Sachen, die wir nicht erreichen wollen als Führungskräfte. Und gerade was Klaus Eidenschink sagt, ist, dass den Fehler mal neutral zu sehen, finde ich wichtig. Ich habe es auch schon ein bisschen angekratzt. Was ist denn eigentlich mit Schuld? Ist das nicht viel schöner, wenn man sagen kann, hey, du warst es hier und du bist schuld und streng dich das nächste Mal besser an? Darum geht's meiner Meinung nach nicht. Denn wenn wir in richtig und falsch denken, dann denken wir in Schuld und Unschuld. Wer hat's verbockt? Wer ist schuld? Wer muss sich rechtfertigen? Aber Schuld, und das wissen wir alle, lähmt. Sie zieht komplett die Energie ab und sie verhindert Lernen, wie ich gerade schon gesagt habe. Es geht mit Schuld, kommt immer Scham. Wenn ich Scham spüre, dann bin ich laut der Polyvagal-Theorie in Lebensgefahr. Da will ich mich nur noch abschotten. Ich denke nur noch daran, wie kann ich mich verteidigen. Ich bin überhaupt nicht mehr bei der Sache, sondern ich bin nur noch dabei, mich zu schützen oder wegzulaufen oder zu erstarren. Führung, die auf Schuld basiert, in dem Moment erzeugt Angst. Und Führung, die auf Verantwortung basiert, die erzeugt Handlungsfähigkeit. Weil ich in dem Moment eine sachliche Seite nach vorne hole und nicht die emotionale Seite unten drunter nach oben hole, die mit Angst versucht, den anderen irgendwo hinzubringen, wo ich ihn überhaupt nicht hinhaben möchte. Die Frage ist in dem Moment also nicht, wer ist schuld? Sondern was braucht's jetzt eigentlich, damit wir weitergehen können? Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, Gesa, ehrlich jetzt, willst du schweigen, wenn was schief läuft? Die Zeit habe ich ja gar nicht und so. Aber ich denke, es geht eigentlich schon Also mit anderen, ich verhaspel mich gerade. Nee, also zurück zum Anfang. Also wenn ich sagen möchte, das war falsch, welche Worte würde ich wählen? Ich als Psychologin, die das kennt, also gerade auch in Teams oft dazu gezogen wird. Und ich mache das anders. Ich mache es zum Beispiel so. Ich kann sagen, oh, ich bin an der Stelle ins Stolpern geraten. Können wir da nochmal hinschauen? Oder ich kann denjenigen fragen, der mir gerade was erklärt und ich merke, oh, da stimmt was nicht. Was war denn deine Idee dahinter? Also mit welcher Absicht hast du das denn gemacht? Weil dann kriege ich hin, wo die Motivation ist und wo der vielleicht auch hängt in seinem Gedanken. Ich kann auch sagen, mich macht das gerade total hellhörig. Was brauchst du, um das anders zu lösen? Oder ich kann sagen, hups, da ist was passiert, wie kriegen wir das jetzt noch besser hin? Also ich muss überhaupt nicht auf den Fehler drauf zugehen und den dann benennen, sondern eher sagen, oh, was ist denn dahinter eigentlich passiert? Okay, das war jetzt schon eine ganze Menge für meine These, warum ich denke, dass richtig und falsch in Teams keine gute Idee ist, sondern viel besser mit dieser neuen Ethik unterwegs zu sein, die eben sagt, bringt uns das näher zum Ziel oder weiter weg vom Ziel und die Möglichkeit, denjenigen den Fehler nicht zu personalisieren, sondern tatsächlich bei der Sache zu bleiben und dann freundlich, aber bestimmt darauf hinzuweisen, was können wir jetzt damit machen? Wie kann es noch besser gehen? Wenn du Teams führst oder arbeitest mit Menschen, jetzt kommt mein Call to Action, dann frag dich doch mal, wo spürst du Bewertung in dir? Also vielleicht auch gegen dich oder anderen? Was passiert, wenn du einfach mal fragst, was war denn dein Gedanke dabei? Was war deine Absicht dahinter? Was wolltest du denn damit erreichen? Und ich meine das ganz neutral, nicht mit Ironie, was soll denn das schon wieder sein oder so, sondern tatsächlich ganz neutral. Dann vielleicht, was war das eigentlich für ein Kontext, in dem dieses Verhalten entstanden ist? War da jemand wahnsinnig in Eile oder im Stress oder in Angst oder in Sorge? Was war denn der Kontext dahinter? Und was wäre heute ein einziger Schritt raus aus der Idee, dass etwas richtig und falsch ist, rein in echtes Zuhören? Überleg doch mal, was könntest du anders machen in deinem Setting? Und sei bitte total offen, wenn du merkst, oh Gesa, das war totaler Mist und das hat mir nichts gebracht und viel zu durcheinander. Oder aber du denkst dir, wow, die Folge möchte ich mal gerne mit jemandem teilen, der gerade meint, alles immer richtig machen zu müssen. Du kannst ihm auch gerne demjenigen dann die Idee mitgeben, die ich gerne bei Perfektionisten habe, einen Grundsatz, eine Haltung, die Idee nämlich, Perfektion ist was für Anfänger. Meines Erachtens ist es gut, einfach gut enough abzugeben in dem Moment, wenn man nicht gerade in einem Atomkraftwerk arbeitet. Aber wie auch immer, teile die Folge gerne mit jemandem, der immer alles richtig zu machen scheinen muss. Und denk dran, ohne Verbindung ist alles nichts. Vielen Dank für deine Zeit und fürs Zuhören und ich freue mich, von dir zu hören.